Ja, wir haben schon so viel gehört, wie dankbar wir sein können. Das ist so wahr. Es gibt keine Situation in unserem Leben, die schlimm genug wäre, schockierend genug, damit wir nicht mehr auf der sicheren Seite stehen könnten und nicht mehr uns unseres Gottes freuen könnten und seiner Erlösung. Was für ein Vorrecht haben wir in den allergrößten Schwierigkeiten. Und wir wissen, dass unser Gott genau mit diesen Schwierigkeiten ja arbeitet in unserem Leben. Es sind nicht die leichten, die guten Zeiten, die uns nachhaltig prägen. Nein, es sind die Schwierigkeiten, die Bedrängnisse, die uns formen und prägen, dank seiner Gnade und seiner Liebe. Das wollen wir nicht vergessen. Wir dürfen weiterfahren heute. Wir sind ja daran, fortlaufend das Lukas-Evangelium auszulegen. Wir sind jetzt im Kapitel 6 angelangt, haben schon vorher die Situation getroffen, dass der Herr Jesus ja immer wieder über den Sabbat in Konflikt kam mit der religiösen Elite von Israel, seines Volkes. Es war immer wieder der Sabbat, der ihnen ein besonderer Dorn im Auge war und mit dem sie versuchten, den Herrn Jesus zu Fall zu bringen, ihm nachzuweisen, dass er den Sabbat nicht halten würde. Und dann kam die Situation dazu, dass jemand uns ganz direkt angegriffen hat, der uns eine längere Zeit besuchte hier in der Gemeinde und uns Vorwürfe gemacht hat. Wir würden den Sabbat nicht halten. Warum versammeln wir uns am Sonntag und nicht am Sabbat? Und das war ja der Ausschlag auch, dass wir gesagt haben, wir wollen diesem Thema auf den Grund gehen und biblisch nachweisen, welche Position, welche Bedeutung der Sabbat für uns neutestamentliche Gläubige hat oder was überhaupt das Wesen des Sabbat ist. Und ich war so überrascht bei den Vorbereitungen, habe so viel profitiert davon, biblisch nachzugehen, was ist das Wesen des Sabbat. Vieles habe ich vorher gar nicht realisiert. Wir haben jetzt letzten Sonntag den ersten Teil gehabt über das Wesen des Sabbat und ich hoffe, dass wir heute vielleicht durchkommen und dann regulär wieder im Lukas-Evangelium weiterfahren können nächsten Sonntag. Ich möchte einige wichtige Stellen noch einmal lesen in diesem Aufbau, damit wir verstehen können, was das Wesen des Sabbat ist. Wir fangen ganz vorne in der Bibel an, 1. Mose 2, Vers 1 bis 3. Ihr müsst nicht unbedingt alle Stellen mit nachschlagen, natürlich, wenn ihr wollt, gerne. 1. Mose 2, so wurden der Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Kein Zweifel, wer dieses Werk gemacht hat. Darum wird es so oft hier betont. Kein Zweifel, Gott hat es gemacht und er hat es vollendet. Er hat es vollkommen gemacht, vollkommen abgeschlossen, dieses Werk. Es war das Werk, als Gott die Grundlegung dieser Welt, dieser Schöpfung beendete. Vollständig beendete. Der gleiche Gedanke, den lesen wir auch im Hebräer 4, Vers 3b, wo steht, es waren doch die Werke seit der Grundlegung der Welt beendigt. Und das ist wichtig. Gott hat sein Werk beendet diese Schöpfung. Und deshalb hat er den Ruhetag eingesetzt. Und dass niemand auf die Idee kommt, hier werde irgendetwas vom Sabbat gesagt. Das ist ja die völlige Verdrehung in der Lehre der Sabbatisten, der Adventisten, dass hier der Sabbat eingesetzt würde. Nein, nichts steht von Sabbat. Im ganzen ersten Buch Mose, nicht ein einziges Mal steht irgendetwas von Sabbat. Sondern Gott hat sich einen Ruhetag eingesetzt. Natürlich bezieht sich der Sabbat dann ganz sehr auf den Ruhetag. Aber das ist wichtig. Gott ruhte am siebten Tag. Und es ist der Ruhetag Gottes. Nirgends steht, ist auch so interessant, nirgends steht, dass Gott diesen Ruhetag, den siebten Tag, den Menschen gegeben hätte. Erst dann mit der Einsetzung des Sabbat. Es war sein Ruhetag. Dann lesen wir weiter im 2. Mose 20. 2. Mose 20, jetzt kommt die Einsetzung des Sabbat. Erst nachdem das Volk aus der Sklaverei Ägyptens erlöst und befreit wurde. Und das ist so wichtig, weil genau da drin ist der Kern des Sabbat, das Wesen des Sabbat. Es kann erst jetzt sein. Die Befreiung aus der Sklaverei führt dazu, dass in der Wüste Gott mit dem Volk den Bund geschlossen hat. Den Bund vom Sinai. Es ist der erste Bund. Es ist der alte Bund. Das ist wichtig zu wissen. Aber es war Gottes Bund mit dem Volk. Und zentraler Bestandteil dieses Bundes waren die 10 Gebote. Und innerhalb der 10 Gebote, der zentrale Punkt war der Sabbat. Der Sabbat. In diesem Bundesschloss. Schluss. Es war der Sabbat Gottes für Israel. Das eigentlich das wichtigste Zeichen des alten Bundes. Wir haben gesehen das letzte Mal, wie wichtig Gott der Sabbat war, durch das ganze Alte Testament hindurch. Wir wollen das lesen im 2. Mose 31. 2. Mose 31, Vers 13 lese ich, rede du zu den Kindern Israels. Mose soll reden zu ihnen, sagt Gott auf dem Berg zu Mose. Und sprich, haltet nur ja meine Sabbate. Denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch. Wir haben gesehen, das Wort kann man übersetzen oder meint ein Gedenkzeichen. Der Sabbat ist ein Gedenkzeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Und das heißt hier in diesem Zusammenhang, der euch aussondert aus allen Völkern, beiseite nimmt für sich selber und euch das Heil gibt. Dazu dient der Sabbat, damit sie erkennen, dass er ihr einziger Gott ist und er ist ihr Heil, ihre Rettung. Ein Gedenkzeichen. Und haltet nur ja meine Sabbate. Es sind seine Sabbate, Gottes Sabbate. Und es ist nicht nur einer, in der Mehrzahl. Gott wusste schon um jeden einzelnen Sabbat, der kommen würde in der ganzen Geschichte seines Volkes. Jeder einzelne war sein Sabbat. gegeben zum Gedenkzeichen des Volkes, wer er für sie ist. Das ist das Wesen des Sabbat. Das bestätigt Vers 17 im gleichen Kapitel. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israels. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, aber am 7. Tag ruhte er und erquickte sich. Ein ewiges Gedenkzeichen zwischen Gott und seinem irdischen Volk Israel. Israel. Der Sabbat hat nichts und gar nichts mit den Heiden zu tun. Nirgends lesen wir nur annähernd ein Hauch in diese Richtung, dass der Sabbat irgendetwas mit Nicht-Israel zu tun hätte. Das Wesen des Sabbat, das, was der Sabbat bildhaft darstellt, allerdings sehr wohl, wie wir auch schon gesehen haben das letzte Mal. Das eigentliche Wesen des Sabbat. Aber der Sabbat als zum Halten des 7. Tages hat nichts mit den Heiden zu tun. Und es ist ein ewiges Gedenkzeichen. Israel wird es auch in seiner Zukunft immer halten. Immer halten. Auch zum Beispiel während der Trübsalszeit. In dieser größten Bedrängnis, die das Volk je erlebt hat und erleben wird, bittet, sagt der Herr Jesus, zu dem gläubigen Überrest seines Volkes. In Matthäus 24, Vers 20, bittet, dass eure Flucht nicht im Winter oder am Sabbat geschieht. Denn dann wird eine Drangsal sein, wie keine gewesen ist und wie auch keine mehr sein wird für sie, das Volk Israel. Auch in der Trübsal werden sie den Sabbat halten. Aber auch im Millennium, auch im tausendjährigen Reich, ein ewiges Gedenkzeichen, das Volk Israel wird den Sabbat halten. Jesaja 66, 23 spricht darüber. An jedem Sabbat werden sie alle kommen, um anzubeten. In diesem Abschnitt Hesekiel 40 bis 48, wo der Tempel des tausendjährigen Reiches so detailliert beschrieben wird, kommen 6 Stellen vor, wo der Sabbat erwähnt ist. Denn es ist ein ewiges Gedenkzeichen zwischen Gott und den Menschen. Nein, zwischen Gott und seinem Volk Israel. Nie wird im Wort Gottes vom Sabbat gesprochen, als wäre es eine Schöpfungsordnung Gottes für alle Menschen. Nie. Das ist eine Lüge, die Ellen White in die Welt gesetzt hat. Die Gründerin, diese Pseudoprophetin der Siebentagsadventisten. Eine nackte Lüge. Auch nicht annähernd wird irgendwo der Sabbat als eine Schöpfungsordnung Gottes für alle Menschen geschildert in der Bibel. Und nirgendwo wird in der Bibel eben den Heiden geboten, den Sabbat zu halten. Wenn zum Beispiel Gott im Alten Testament seinem Volk ihre Sünden aufzählt, es gibt ja viele solche Stellen, was ist praktisch immer dabei, bei diesen Aufzählungen? Dass sie seine Sabbate nicht halten. Dass sie seine Sabbate verworfen hätten. Wenn Gott zum Beispiel im Neuen Testament oder auch Paulus im Neuen Testament eine Sündenliste aufzählt, die Sünden der Heiden, Nirgends, nirgends wird das Nichthalten des Sabbat erwähnt. Dann kommen wir zum dritten Buch Mose, 3. Mose 23. Vers 3, dieses ganze Kapitel zählt uns ja die Feste des Herrn auf. Diese 7 Feste für Israel, nämlich heilige Versammlungen. Und das erste, die erste heilige Versammlung, die genannt wird, ist der Schabbat. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Da sollt ihr kein Werk tun, denn es ist der Sabbat des Herrn in allen euren Wohnorten. Und dann wird das Passafest geschildert. Dann wird die Darbringung der Erstlingsgabe geschildert. Bild für die Auferstehung Christi. Dann wird das Fest der Wochen, das Pfingstfest geschildert, als der Geist Gottes dann kam. Und dann wird das Fest des Hörnerschalls geschildert und der Versöhnungstag und als 7. das Laubhüttenfest. Die Feste Israels. Zu oberst der Sabbat, die heilige Versammlung des Volkes Gottes. Dann gehen wir in den 5. Mose, Kapitel 5. Vers 15. Da werden die 10 Gebote wiederholt. Wir haben das letzte Mal gesehen, diesen Unterschied, der dort gemacht wird, wenn das Sabbatgebot aufgezählt wird. Die Begründung, 6 Tage sollst du am 7. sollst du ruhen, denn Gott, der Herr, hat in 7 Tagen in 6 Tagen die Erde gebildet und am 7. ruhte er, war die Begründung im 2. Mose 20. Und jetzt kommt ein bisschen eine andere Begründung, weil es hat zu tun mit dem Wesen des Sabbat. Denn du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten. Und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Und ich lese gleich noch weiter, weil es um den gleichen Gedanken geht in Hesekiel 20. Hesekiel 20, Vers 12. Ich gab ihnen auch meine Sabbate, die ein Zeichen sein sollten zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen sollten, dass ich der Herr es bin, der sie heiligt. Der ihr Heil ist, könnten wir auch sagen. Und dann klagt Gott darüber, dass sie die Sabbate verlassen hätten, seine Sabbate entheiligt hatten, im Vers 16, weil ihr Herz nur ihren Götzen nachging. Und im Vers 20 wieder, heiligt meine Sabbate, damit sie ein Zeichen, ein Gedenkzeichen sind zwischen mir und euch, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Und Vers 23 und 24 noch. Doch schwor ich ihnen in der Wüste, dass ich sie unter die Heidenvölker zerstreuen und in die Länder versprengen würde, weil sie meine Rechtsordnungen nicht befolgt, meine Satzungen verworfen hatten und meine Sabbate entheiligt und ihre Augen nach den Götzen ihrer Väter gerichtet hatten. Der Sabbat als Bundeszeichen für Israel, dass Jahwe allein ihr Gott ist. Wenn sie den Götzen nachhingen, zu was führte als erstes? Sie haben den Sabbat nicht mehr gehalten. weil er sie erinnert hätte, dass Gott allein ihr Gott ist. Sie konnten nicht Götzendiener sein und Sabbat halten. Das ging nicht. Dass Jahwe allein ihr Gott ist und ihr Erlöser und Heiland, der sie befreite aus der Knechtschaft, Sklaverei Ägyptens oder bei uns aus der Knechtschaft und Sklaverei der Sünde. Das ist das Bild, das Wesen des Sabbat, Inhalt des Sabbat. Sabbat bedeutet Ruhe. Ruhe, aber nicht im Sinn von einer Leere, sondern Ruhe als Frucht von etwas. Nämlich Ruhe als Frucht von einem Werk. Und darum spricht Gott immer von seinen Sabbaten, von seinem Sabbat. Es geht nicht um das Werk der Menschen. Es geht um sein Werk. Und Gott hat ein Werk vollendet mit der Schöpfung, mit der Grundlegung der Welt. Und darum ruhte er und erquickte sich, das heißt, er freute sich daran. Und wir haben das letzte Mal gesehen, was nachher kam. Die Zerstörung, die Beschmutzung durch den Engel, dem diese Erde als Wohnstätte zugewiesen war, nach seinem schrecklichen Fall und Rebellion über dem Thron Gottes, Luzifer. Das ist der Grund, dass es den Sabbat gibt. Weil Gott auch mit seinem allerersten Ruhen nach der Schöpfung vorgeschattet hat, dass noch ein weiteres Werk aussteht, das erst zu dem ewigen Sabbat der Herrlichkeit führen wird. Es steht immer noch aus, die volle Erfüllung davon. Dieser Sabbat, das Wesen davon, wurde vorgeschattet durch das Volk Israel in Ägypten, als Gott sie befreite und herausführte, um in das gelobte Land zu kommen. Er hat sie erlöst von ihren Feinden. Das ist das Wesen des Sabbat, die Erlösung. Und dieses Halten des Sabbat durch das Volk Israel im Alten Testament ist eine bildhafte Darstellung oder wir könnten sagen eine Vorschattung von den Tatsachen des gewaltigen Heilsplanes Gottes. Dass nämlich der Sabbat die Frucht darstellt, die Frucht der vollkommenen Wiederherstellung der Himmel und der Erde, die Frucht des vollendeten Heilsplanes Gottes. Das haben sie vorgeschattet. Und daran werden sie, das Volk Israel, in alle Ewigkeit daran erinnern. Mit dem Halten der Sabbate Gottes, auch in Zukunft. Sabbat bedeutet das Genießen dieser Frucht, des vollendeten Werkes, auch des vollendeten Erlösungswerkes Jesu Christi. Und es ist noch zukünftig, dieses Genießen. Wir sind noch nicht dort. Warum ist es noch zukünftig? Weil Satan noch Fürst dieser Welt ist. Noch ist diese Erde seine Wohnstätte. Seine Zeit ist genau bemessen, genau bemessen. Und ein weiterer Grund. Es war unser letzter Monatsvers. Weil der Herr langmütig gegen uns ist und nicht will, dass jemand verloren gehe. Darum steht es noch aus, der ewige, herrliche Sabbat Gottes. Langmütig ist er. Und da steht, nicht gegen sie, die in der Welt sind. Es steht, beachten wir das, gegen uns. Weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern Raum zur Buße noch findet. Hören wir doch. Hören wir doch. Und gehen wir zu ihm und prüfen wir uns. Es ist so ernsthaft. Wir haben auch gesehen das letzte Mal, dass Gott nicht ruhte am siebten Tag der Schöpfung, weil er müde geworden wäre und Erholung brauchte, weil er mental sich erholen müsste. Nein, Jesaja 40, 28, hast du es nicht gehört? Gott, der Herr, wird nicht müde und matt. Und sein Verstand ist unausschöpflich. Nein, nicht weil er müde wurde, ruhte er am siebten Tag, sondern um festzuhalten, dass er allein nicht nur der einzig wahre Gott ist, sondern auch der einzige Erretter, dass er allein das wahre Heil ist, die wahre Ruhe, der einzige Erlöser aus der Macht und dem Schmutz des Feindes. Er allein. Wie tief wird unsere Ruhe einmal sein? Bei ihm. Wie tief kann sie aber jetzt schon sein? Jetzt schon. Er will uns erquicken. Er will uns Ruhe geben für unsere Seelen. Das Schönste im Leben hier ist doch genau das. Ruhe in der Seele. Ruhe in der Seele. Die Umstände spielen keine Rolle. Sie können sein wie auch immer. Ruhe ist möglich in Christus, in jedem, in allen Umständen. Es ist möglich. Und Gott ruhte am siebten Tag der Schöpfung, um anzudeuten, dass die ewige Ruhe von allen seinen Feinden noch aussteht. Aber sie wird kommen, sowohl für ihn, den heiligen Gott, wie auch für die Seinen. Sie wird kommen, diese Ruhe, sei es für sein irdisches Volk Israel, wie auch für sein Eigentumsvolk, seines Sohnes Jesus Christus. Sie wird kommen. Die Zeit eilt so schnell. Es gibt noch mehrere Stellen, es reicht nicht zum sie lesen, aber die diesen Gedanken der Ruhe so eindrücklich uns vorstellen. Auch wenn er dem Volk immer wieder sagt, wenn du dann in Kanaan eingegangen bist und ich dich zur Ruhe gebracht habe von allen deinen Feinden, dann Gedenke Gottes. Wandle mit mir in aller Vertrautheit. Wenn ich euch zur Ruhe gebracht habe, vor allen euren Feinden. Vielleicht doch zwei Stellen dazu, Jeremia 31. Es ist so wunderbar, die Gedanken Gottes auch mit seinem irdischen Volk, wie er sie liebt und wie er sie zu dieser Ruhe bringen wird und sich freut auf diese Ruhe mit ihm. Jeremia 31, 1 bis 3, zu jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr, ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Und dort wurde das Bild der Sabbat eingesetzt, weil Gott sie erlöst hat. Und jetzt sagt er, in diesem Vers 2 zum Schluss, ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das ist das Herz unseres Gottes. Das ist das Wesen des Sabbat. Erlöst, zur Ruhe gebracht, aus lauter Liebe und Gnade. Und noch eine weitere herrliche Stelle aus einem kleinen Propheten, Zephania. Zephania 3, 12, ab Vers 12 lese ich. Und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Das ist der Sabbat Gottes. Weiden und ruhen, ohne dass jemand aufschreckt. Jauchze, du Tochter Zion, juble, Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat die Gerichte von dir abgewendet. Er hat deinen Feind weggeräumt. Der Herr, der König Israels, ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. In jenen Tagen wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht. Stellt euch vor, heute, es ist noch nicht so. Fürchte dich nicht. Zion, lass deine Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein. Das Wort heißt auch ruhen. Er wird ruhen in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Das ist der zweite Sabbat Gottes, der noch aussteht. Und Gott ruhte von allen seinen Werken und er quickte sich. Hier wird dieser Zeitpunkt beschrieben. Der Sabbat ist ein Bild für die Erhabenheit, für die Überlegenheit Gottes über seine Feinde. Und es bedeutet auch für die Seinen unter den Menschen Ruhe von allen Feinden. Ruhe und Erlösung von der Gegenwart der Sünde. Vom Sündenfleisch in uns. Ruhe von allem Leid, von allen Schwierigkeiten, von allen Tränen. Und Ruhe und Sieg über den Tod, dann werden wir rufen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Aber jetzt schon dürfen wir den Sieg haben in Jesus Christus, sagt uns 1. Korinther 15. Und das Sabbatgesetz, wisst ihr, das war nur ein Schatten auf alle diese geistlichen Wahrheiten. Ein Schatten, die eigentliche Person aber, die Erfüllung dieses Schattens. Ein Schatten hat ja immer einen Körper, einen realen Körper hinter dran. Die Erfüllung dieses Schattens, die wahre, ewig herrliche Ruhe, die Frucht der Liebe Gottes, seines Heilswirkens, seines gewaltigen Heilsplanes, ist er, unser Hohepriester, der gute Hirte, unser Heiland, Jesus Christus. Wir sind noch nicht bei ihm dort, von Angesicht zu Angesicht, aber sehr bald, sehr, sehr bald wird es soweit sein. Welche erstaunliche Verheißung auch finden wir im Neuen Testament für uns, die Gemeinde, die Braut des Lammes, in Bezug auf Ruhe von allen Feinden. Ist mir erst ganz kürzlich wieder entgegengestochen, dieser Vers. Ich wusste gar nicht mehr, wie klar Gott das formuliert. Schlagen wir doch auf, Römer 16. Römer 16, Vers 20, eine unerhörte Aussage, eine Verheißung, unfassbar. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Hast du das realisiert, dass das im Neuen Testament steht? Der Gott des Friedens aber wird in kurzem diesen Fürsten der Welt, diesen Vater der Lüge, der nur Mord und Totschlag weiß und uns wegführen möchte vom Lamm Gottes, in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Ja, so wollen wir noch ein paar Gedanken zum Sabbat und die Gläubigen des Neuen Testamentes uns machen. Das Halten des Sabbat gehört zum Volk Israel und ist ein wichtiges Gedenkzeichen des alten Bundes vom Sinai. Es hat zu tun mit dem, was wir in Lukas 6 bzw. Lukas 5 ja gelesen haben. Es hat zu tun mit dem alten Kleid und es hat zu tun mit dem alten Wein. Und das darfst du nicht vermischen mit dem Neuen, sonst gibt es eine Katastrophe und verunehrt unseren Gott. Und Hebräer 8,13 sagt ja deutlich, dass der erste Bund veraltet ist. Und heute deshalb verschwunden ist, aufgelöst, zugunsten eines besseren Bundes. Auch wenn das Gedenkzeichen des Sabbats auch in Zukunft bleiben wird, für den erlösten Überrest des Volkes Israels. Hat nichts mit uns zu tun. Das Wesen des Sabbat ist uns Gläubigen im Neuen Testament jedoch sehr wohl wichtig und sehr wohl bewusst. Es ist wie wir gezeigt haben vorher, es ist Zentrum unseres Glaubens, das Wesen des Sabbat. Weil dieses Wesen ist unser Heil. Es ist unsere Erlösung. Es ist unser Heiland und unser Erlöser. In ihm haben wir Ruhe und Frieden, schon jetzt, mitten in Arbeit, in Mühe, in Leiden, in Bedrängnis. Matthäus 11, 28, 29. Und in ihm werden wir in die Herrlichkeit der ewigen Ruhe eingehen. Die Frucht seines vollkommenen Erlösungswerkes. Und zwar zur Wiederherstellung von allem. Auch von der Beschmutzung des Thrones Gottes selber. Durch diesen Rebell, Satan. Das Blut Jesu reinigt selbst den himmlischen Tempel. Welch ein Sieg, welch ein Sieg am Kreuz von Golgatha. Der Sabbat des Alten Bundes ist nur ein Bild auf ihn. Beziehungsweise Kolosser 2 sagt uns, es ist eben der Schatten, der ihm vorausging. Und das ist vielleicht der wichtigste Vers im Neuen Testament zu der Frage des Sabbats. Kolosser 2. Kolosser 2, 17. Vers 16 sagt, wir sollen uns von niemandem richten oder verurteilen lassen wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage, die wir zu halten oder nicht zu halten hätten, oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Zum Glück gibt es hier in der Schlacht eine Fußnote, weil das ist einfach interpretativ übersetzt und nicht so, wie es im Urtext ist. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, aber der Christus ist der Körper. Das steht im Griechischen wörtlich. Der Schatten ist ihm vorausgegangen. Das Wahre ist Christus vom Sabbat. Und nicht nur vom Sabbat, auch von allen anderen jüdischen Bildern und Gesetzen und Opfern waren alles nur Schatten. Jetzt ist das Echte, das Wahre gekommen. In ihm, in der Person Jesu Christi. Warum sollen wir noch dem Schatten dienen? Es gibt keinen einzigen Grund, warum wir noch irgendeinem der Schatten aus dem Alten Testament dienen sollten. Das Echte ist da. Der Wahre ist da. Und ihm sollen wir dienen, mit unserem ganzen Leben, mit aller unserer Zeit, nämlich von Montag bis Sonntag. Und da möchte ich nur zusetzen, auch wenn es nicht falsch wäre, zum Beispiel für einen gläubig gewordenen Juden, den Sabbat weiter zu beachten. Das ist das Thema von Römer 14. Die Gewissensfragen. Und das können wir uns gut vorstellen, wenn wir wissen, wie wichtig der Sabbat für die religiösen Juden sind. Und so jemand kommt zum Glauben. Wie sollte er es vor allem am Anfang, wenn er jung ist im Glauben und die Schätze in Christus und die Freiheit in Christus vielleicht noch nicht in der Fülle verstanden hat, wie sollten wir ihn anklagen, wenn er noch den Sabbat hält? Scharfe Warnung aus dem Wort Gottes auch. Warum hat der Herr Jesus den Sabbat gehalten? Weil er als Mensch, als Israelit geboren wurde und unter das Gesetz getan, damit er das Gesetz erfüllen und so sein Volk von der Strafe des Gesetzes loskaufen konnte. Sagt Römer 9, Vers 5 und Galater 4, Vers 4 bis 5. Ganz einfach. Darum hat Christus den Sabbat gehalten. Und der Herr Jesus hat ja auf der anderen Seite besonders oft am Sabbat geheilt und andere Gnadentaten vollbracht. Warum? Es gibt viele Ausleger, die da doch denken, eine Tendenz zu sehen von unserem Herrn, anzudeuten, dass dieser Sabbat bald aufgelöst sein wird. Dieser alte Bund bald zu einem Ende kommen wird. Und in all seinem Wirken am Sabbat hat er nicht ein einziges Mal den Sabbat wirklich gebrochen. Nach Gottes Richtlinien. Oh, sehr wohl, nach den eigenen Richtlinien der religiösen Elite, die ja so viele Zusatzgesetze gemacht hat. Sehr wohl, aber nicht nach dem Gesetz Gottes, nicht ein einziges Mal. Und doch hat er absichtlich so oft am Sabbat geheilt. Weil, wie sollte die Erfüllung des Sabbat, das Heil in Person, nicht in diesem Wesen des Sabbats heilen und Gnade den Menschen geben dürfen, wenn es ja das eigentliche Wesen des Sabbat ist? Alter Wein und neuer Wein sollten wir unterscheiden. Auch das alte und das neue Kleid. Ja, ich sehe, die Zeit ist um. Wir werden also doch das nächste Mal noch, ich möchte noch 11 Punkte erwähnen, warum wir als Gläubige in voller Überzeugung und in großer Freude uns am Sonntag treffen. Weil es genau das ist, was das Neue Testament uns zeigt. Weil nämlich der erste Tag der Woche eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Dadurch, dass der Herr Jesus am Sabbat im Grab lag. Und am ersten Tag der Woche auferstand. Das hat alles verändert. Das hat den alten Bund aufgelöst. Der eigentlich ein Bund des Todes war. Weil das Gesetz führt immer zum Tod des Menschen. Es gibt nicht einen einzigen Menschen auf dieser Erde, der durch das Gesetz zum Leben gekommen wäre. Immer zum Tod. Und an diesem Tag war der Herr im Grab und hat den Tod besiegt. Und er ist auferstanden, früh am ersten Tag der Woche. Ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, haben die Emmaus-Jünger gesagt an diesem ersten Wochentag. Als sie den Herrn erkannt hatten, sind zu den 11 Jüngern gegangen. Ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Da wollen wir schauen, wie viele Beispiele im Neuen Testament sind zur Betonung dieses Auferstehungstages, den wir auch heute noch andeuten, indem wir mit Vorliebe uns am Sonntag versammeln. Es gibt kein Gesetz. Wir müssten es tun. Wir dürften uns auch am Freitag und am Mittwoch oder am Montag versammeln. Wir haben die Freiheit in Christus, weil wir sind in ihm und er ist die Erfüllung des Sabbat. Aber alle Geschwister haben so gerne den Sonntag gebraucht. Es ist ja auch naheliegend, weil wir einen Ruhetag haben. Das ist die Schöpfungsordnung Gottes, dass der siebte Tag ein Ruhetag ist. Das ist Schöpfungsordnung Gottes. Das gibt keine Frage darüber. Mit Freude versammeln wir uns am Sonntag. Nein, wir haben keinen Auftrag, den alten Bund, den Schatten weiter einzuhalten und den Sabbat zu beachten. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, in tiefer Beugung möchten wir vor dich kommen und dir herzlich danken für deine Größe, deine Erhabenheit, dass du Mensch geworden bist, dass du die Werke des Vaters getan hast. Mein Vater wirkt und auch ich wirke und muss die Werke, seine Werke tun. Hast du gesagt, bis zu diesem Moment am Kreuz, wo du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Wir danken dir, Herr. Wir rühmen dich, wir ehren dich, wir lieben dich von ganzem Herzen. Jesus, Jesus, unser Erlöser und Herr, dass du das Heil Gottes geworden bist, für uns, für mich, Herr, dass ich in eine solche Zukunft gehen darf. Und Herr, schenke du, wirke du, dass jedes Einzelne unter uns mitgehen darf. Wenn du schon sehr bald rufst aus den Wolken und wir dir entgegengerückt werden dürfen, Herr, wirke, gib Gnade, dass nicht eines zurückbleibt. Wir danken dir für dein Mitgehen auch in diesen Tag, in die neue Woche. Bewahre du die Ohren, die Augen, Herr, die Herzen. Hilf, dass wir uns mit dir beschäftigen und nicht mit den Dingen dieser Welt, Herr. So wie Abraham den Lohn von dem König von Sodom abgelehnt hat. Nicht einen Schnürbändel will ich von diesem Lohn. So, Herr, lass auch uns die Geschenke und die Zuwendungen Satans und dieser Welt ablehnen. Hilf uns, Herr. Hilf du uns. Amen.